Heute ist Freitag. Einer von vielen Freitagen. Es gibt ja 52 im Jahr. Für englisch sprechende Menschen sind das Fridays. Und für Schüler und Studenten sind das die Fridays for Future. An diesen Freitagen demonstrieren sie für Klimaschutz. Sie nehmen in dieser Zeit nicht am Schulunterricht und nicht an Vorlesungen teil, aber lassen wir das einfach mal dahingestellt. Es gibt Fridays for Future. Heute ist nun ein ganz besonderer Freitag. Kein Freitag wie jeder andere auch. Heute ist der Friday for Future. Heute ist Karfreitag. Und an diesem Tag hat Jesus alles für unsere Zukunft getan. Dieser Friday hat Alleinstellungsmerkmal. Darauf bin ich gestoßen, da lag irgendwo diese kleine Broschüre, dieses kleine Traktat, Friday for Future. Ich möchte nun den Predigttext vorlesen, er steht in Kolosser 1, wer mitlesen möchte, Kolosser 1, die Verse 13 bis 20, ich lese den Text nach der Elberfelder Übersetzung. Er, das ist Gott, der Vater, er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung, denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang hat. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Ihr werdet vielleicht fragen, warum ausgerechnet dieser Text, warum gerade dieser Predigttext? Denn so viel dürfte uns wahrscheinlich beim Hören klar geworden sein, das ist nicht unbedingt der klassische Karfreitags-Predigttext. Ich bin darauf gestoßen, weil das der für heute vorgeschlagene, offiziell vorgeschlagene Predigttext ist. Über diese Verse wird heute Morgen in vielen Kirchen und Gemeinden gepredigt. Und ich denke mal, für Karfreitag ist das schon ein recht herausfordernder Text. Schließlich kommt das Wort Kreuz, um das es ja an Karfreitag in erster Linie geht, erst im letzten dieser 8 Verse vor. Bis dahin ist also noch ein gutes Stück Weg. Paulus schreibt mal wieder einen Brief, zusammen mit seinem Mitarbeiter Timotheus. Ein Brief an die Gemeinde in Kolosse. Kolosse war eine Stadt im Westen der heutigen Türkei. Das Besondere an dieser Gemeinde in Kolosse war wohl, dass Paulus diese Gemeinde gar nicht selbst gegründet hat. Die eigentliche Gemeindegründungsarbeit hat wohl ein Mann namens Epaphras geleistet. Aber Paulus ist trotzdem, auch aus der Entfernung heraus, aufs Engste mit dieser Gemeinde verbunden. Paulus betet zunächst speziell für diese Gemeinde. Das ist ihm ein Herzensanliegen, dass diese Gemeinde dranbleibt, dass diese Gemeinde wächst. In den beiden ersten Versen unseres Predigttextes geht es Paulus um das, was Gott in dieser Stadt getan hat. Menschen sind zum Glauben gekommen, zum Glauben an Jesus Christus. Und mehr noch geht es ihm um das, was Gott in Kolosse nun tut. Das hat Gott nicht nur damals getan, nicht nur in dieser Stadt, auch an vielen anderen Orten. Das hat er nicht nur über fast 2000 Jahre hin getan, das tut er auch heute. Auch hier in Kreuztal. Kolosse und Kreuztal fangen ja beide mit K an, insofern besteht da ja auch eine enge Verbindung. Und er will es zum Beispiel auch bei uns tun, wenn Wilhelm Bunz am 1. Maiwochenende in Müsen spricht und auch dann, wenn wir nächstes Jahr die Evangelisation mit Angelo Weiß in Kreuztal haben. Paulus schreibt, Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und gleichzeitig versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir können ja, wir müssen davon ausgehen, dass wir ursprünglich alle unter der Macht der Finsternis gelebt haben. Wir alle, ohne Ausnahme. Und dass sich das auch nicht ändert, nicht ändern kann. Wir stehen im Einflussbereich in der Macht der Finsternis. Und wir können uns dem nicht entziehen. Das ist jedenfalls der gegenwärtige Stand der Dinge. Finsternis ist das Gegenteil von Licht. Und Finsternis steht im übertragenen Sinn nun mal für den Herrschaftsbereich des Teufels. Er hat uns Menschen aus seiner Sicht der Dinge voll im Griff. Mit dem Sündenfall damals, bei Adam und Eva, ist zugegeben schon lange her, aber damit hat es angefangen. Und das zieht sich seitdem durch, erkennbar an unserer Gottlosigkeit, erkennbar auch an unserer Eigenmächtigkeit, an unserem Egoismus. Und das hat sich bis heute im Prinzip nicht geändert. Es mag zwar so sein, zugegeben, dass die meisten von uns eigentlich doch ganz anständige und kultivierte und meist ganz freundliche Menschen sind, dass wir uns nicht groß etwas haben zu Schulden kommen lassen, dass wir strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten sind und wo mal etwas schief geht, wir versuchen das irgendwie wieder gerade zu biegen. Das alles ändert aber nichts daran, dass wir im Machtbereich der Finsternis leben. Mit all dem, was das für schwerwiegende Konsequenzen für uns hat, täuschen wir uns nicht. Gott aber nimmt das nun nicht einfach als Tatsache hin. Er lässt das nicht achselzuckend auf sich beruhen, nach dem Motto, sollen Sie doch sehen, wie Sie mit dieser Situation fertig werden. Sie haben sie sich ja schließlich selber eingebrockt. Und nun lesen wir Vers 13 und stellen fest, dass Gott in der Lage ist, uns aus der Gewalt der Finsternis zu retten. Was die Gewalt der Finsternis betrifft, ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Dort steht, Gott hat uns errettet aus der Macht der Finsternis. Um aus dem Machtbereich der Finsternis herauszukommen, bedarf es ohne Zweifel eines massiven Eingreifens Gottes. Nur er kann uns retten. Und er hat uns geradezu herausgerissen aus unserem alten Leben, aus den alten, trostlosen Verhältnissen. Und dann geht der Satz ja noch weiter. Er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wenn Paulus das hier so schreibt, könnte er möglicherweise an das gedacht haben, was vor langer Zeit mit dem Volk Israel passiert ist. Das Volk Israel war damals in Ägypten. Wir kennen diese Geschichte aus dem Alten Testament wahrscheinlich alle. Es wurde von den Ägyptern versklavt und diskriminiert. Das Volk musste schwere Zwangsarbeit leisten. Die Verzweiflung war groß. Gott aber sieht und hört die Not seines Volkes und er tut alles, um dieses Volk dort herauszuholen. 10 Plagen sind schließlich notwendig, dass Israel endlich ausziehen kann. Ausziehen kann in das gelobte Land, in das von Gott verheißene Land. Hier findet also ein Ortswechsel statt, ein unübersehbarer Ortswechsel. Israel ging damals von A nach B. In der Präambel der 10 Gebote heißt es: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Im Gedenken daran feiert Israel bis in unsere Zeit hinein das Passafest. Und wir haben ja gestern Nachmittag etwas davon ganz praktisch vor Augen geführt bekommen. Und wir gehen nun auch von A nach B, von da nach da. Das Königreich des Sohnes seiner Liebe, wie das hier formuliert ist in der Elberfelder Übersetzung, ist eine ganz andere, eine ganz neue Wirklichkeit, ist Gottes Wirklichkeit. Dort in diesem Reich hat Jesus das Sagen. Er ist der König, er ist der Sohn seiner Liebe, der Sohn der Liebe Gottes. Und wenn das nun so deutlich formuliert wird, fragen wir Menschen an dieser Stelle, ob wir denn nicht doch auch an diesem Tun Gottes irgendwie beteiligt sind. Wir nehmen das für uns in Anspruch, dass Gott uns doch nicht einfach etwas überstülpt, was wir vielleicht gar nicht in dieser Weise wollen. Tatsache ist immerhin so viel, dass wir uns selbst niemals aus dem Machtbereich der Finsternis befreien können. Dafür ist diese teuflische Finsternis viel zu mächtig, viel zu relevant, sind die Mauern viel zu hoch. Wir als Menschen sind an dieser Stelle total überfordert nach dem, was wir uns geleistet haben. Gott will aber, dass wir diesen Schritt aus der Gewalt der Finsternis heraus ganz bewusst mitgehen. Jeden Schritt, Gott will uns voll mit hineinnehmen in dieses Geschehen. So wie das Volk Israel ja damals auch gehen musste. Es musste einen Fuß vor den anderen setzen. Dass da aus dieser Wüstenwanderung zeitlich gesehen 40 Jahre draus wurden, das ist dann wieder ein anderes Ding. Paulus kann es für sich sagen und auch für die gläubig gewordenen Kolosser und auch für uns hier in der Stadtmission Kreuztal: Gott hat uns gerettet. Gott hat uns versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Dieses Retten und Versetzen ist jeweils ein abgeschlossener Vorgang. Das ist also nicht etwa die Möglichkeitsform, der Konjunktiv, es könnte sein, es wäre möglich, wenn. Es ist auch nicht die Zukunft, irgendwann wird das mal so sein, hoffentlich. Das müssen wir nicht erstmal noch abwarten. Nein, die, die Gott gerettet hat, sind gerettet und die, die Gott versetzt hat, die sind versetzt. Und sie leben in dieser neuen Wirklichkeit. Und ich wünsche uns allen, dass wir das aus voller Überzeugung auch so sagen können. Und dann fügt Paulus noch etwas an, etwas ganz Wichtiges, nämlich Vers 14: In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. In ihm, also in Christus. Und nur in Christus haben wir die Erlösung. Auch bei dem Begriff Erlösung sind wir wieder bei dem Bild von der Sklaverei. Dieser Begriff von der Erlösung wird gebraucht, wenn Sklaven freigekauft werden, aus welchen Gründen auch immer. Es wird ein Lösegeld gezahlt und dann ist der ehemalige Sklave fortan ein freier Mensch. In ihm, in Christus, haben wir, die wir bis dahin Sklaven des Teufels waren, die Erlösung. Wir sind frei. Der Teufel kann uns keinen Anspruch mehr, gegen uns geltend machen. Wir hängen nicht mehr länger in den Zwängen der Sünde fest. Es ist leider so, das müssen wir zugeben, dass wir immer noch sündigen, jedenfalls solange wie wir hier auf dieser Erde leben. Das tut uns leid, aber es steckt ab sofort kein absoluter Zwang mehr dahinter. Wir stecken nicht mehr in dem System der Sünde fest. Und Erlösung beinhaltet dann vor allem die Vergebung der Sünden. Kernstück der Erlösung ist die Vergebung. Sündenvergebung bedeutet, dass ich meine Sünden los bin. Dass ich alle meine Sünden los bin. Die Sünden, von denen ich vielleicht meine, dass sie nicht so schwere Sünden sind, aber auch die Sünden, von denen ich meine, dass sie schon irgendwie grenzwertig sein könnten. Vergebung schließt alle Sünden mit ein. Sie können und müssen uns nicht mehr weiter belasten. Wir müssen diese Last nicht mehr länger mit uns herumschleppen. Christus entlastet uns in vollem Umfang, weil er unsere Schuld getragen hat. Er hat die Konsequenzen selbst übernommen. Vergebung bedeutet eigentlich Loslassung, Freilassung. Gott hat unsere Sünden losgelassen. Er hat sie nicht mehr in der Hand. Gott hat nichts mehr gegen mich in der Hand. Gott spielt das nicht länger gegen uns aus. Im Epheserbrief hört sich unser Vers geringfügig etwas anders an. Dort steht, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Er hat sein Blut vergossen. Er hat seine Seele drangegeben. Er hat sein Leben hingegeben. Und spätestens jetzt merken wir, dass Erlösung und Vergebung die zentralen Aussagen von Karfreitag sind. Das müssen wir uns immer wieder neu vergegenwärtigen. Erlösung und Vergebung sind Ausdruck der Gnade Gottes. Und die ist in überreichem Maß vorhanden. Wir atmen kurz durch und stutzen und stellen fest, dass jetzt in unserem Text ein großer, tiefer und nicht übersehbarer Einschnitt erfolgt. Das, was jetzt kommt, hätten wir so an dieser Stelle nicht erwartet, in Fortsetzung dessen, was wir bis jetzt gehört und gelesen haben. Das ist schon irgendwo überraschend. Und die Theologen haben in den nächsten Versen ein Lied entdeckt. Nicht, dass sich der Text irgendwie reimen würde, nicht, dass wir eine Melodie erkennen könnten, nicht, dass wir ein bestimmtes Versmaß wahrnehmen könnten, das nicht. Aber die Texte, die einzelnen Sätze lassen es in unseren Herzen klingen. Diese Verse ab Vers 15 sind ein Anbetungslied, ein neutestamentliches Anbetungslied. Christus wird in den höchsten Tönen besungen. Es ist ein Christuslied, es ist eine Christushymne. Diese Worte übertreffen unsere menschlichen Worte in ihrer Aussagekraft bei weitem. Wir erfahren hier vor allem das eine, wir erfahren, wer Christus ist. Und wir sind immer wieder neu erstaunt, welche einzigartige Rolle er im Ablauf der Heilsgeschichte spielt. Wir könnten jetzt darüber diskutieren, ob dieses Lied irgendwo damals in einer Gemeinde entstanden ist und dass andere Gemeinden davon angesteckt wurden und dass es vielleicht schon allgemein bekannt war und dass Paulus es nun aufnimmt und auch in seinem Brief übernommen hat und auf diese Weise weitergegeben hat, auch an die, die dieses Lied bis dahin noch nicht kannten. Oder wir fragen, ob Paulus nicht doch höchstpersönlich dieses Lied getextet hat, dass Christus ihm dieses Lied ganz persönlich ins Herz gegeben hat und dass er es nun weitergibt an die Kolosser und so dann auch an uns. Dieses Christuslied ist unser Lied. Wie dem auch sei, wie das damals war, dieses Lied ist für uns Wort Gottes. Wort Gottes an uns. Gott spricht zu uns ganz eindringlich und zeigt uns, wer Christus ist, wer Christus für uns ist. Er lässt uns teilhaben an seinem Tun, an dem, was er sich vorgenommen hat. Gleich die erste Aussage lässt uns aufhorchen, Vers 15. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Also er, Christus, ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Dass Gott unsichtbar ist, für uns Menschen nicht sichtbar, das wissen wir. Der Jünger Johannes hat es zum Beispiel am Anfang seines Evangeliums so formuliert in Kapitel 1, Vers 18, niemand hat Gott jemals gesehen. Und wenn wir ihn doch sehen würden, würden wir im Nu in einem Augenblick vergehen. Das wäre für uns der sichere Tod. In seinem hell strahlenden Licht wären wir als vergängliche Menschen ohne jede Überlebenschance. Nun hat Gott es aber darauf angelegt, dass wir ihn doch sehen können, dass wir ihn erkennen können, dass wir ihn kennenlernen können. Wir sollen uns ein Bild von ihm machen können. Und dieses Bild ist sein Sohn Jesus Christus. Und deswegen lese ich jetzt Johannes 1, Vers 18 in voller Länge. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Seinem Jünger Philippus sagt Jesus genau dasselbe auch. Philippus hatte ziemlich am Anfang der Abschiedsreden Jesu den Wunsch, dass Jesus ihnen doch nun endlich seinen Vater zeigen möchte, wie auch immer das geschehen sollte. Jesus sagt ihm in Johannes 14, Vers 9, nach der Luther-Übersetzung, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Und jetzt kommt's. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater? Und das steht nun auch mit anderen Worten in unserem Text. Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Und dieses Bild ist nicht unbedingt nur ein zweidimensionales Bild, wie etwa ein Gemälde. Dieses Bild kann durchaus auch dreidimensional sein. Das könnte etwa auch eine plastische Darstellung sein, in welchem Material auch immer. Dieses Bild nimmt Formen an, dieses Bild nimmt Gestalt an. Christus ist das Abbild, Christus ist das Ebenbild Gottes. Und so bleibt Gott für uns nicht sichtbar, nicht unsichtbar. Wenn wir Christus sehen, werfen wir in Christus einen Blick auf Gott, den Vater. Auf Gott, der nun auch unser Vater ist. Wir sehen Christus und sehen in dem Sohn Gottes Gott selbst. Gott, der unser aller Vater ist. Es wird allerdings die Zeit kommen, wo wir Gott direkt und unmittelbar sehen können. Dann läuft das nicht mehr über ein Bild. Dann, wenn wir endlich umgestaltet worden sind in sein Bild. Johannes schreibt in seinem Brief, in seinem ersten Brief, Kapitel 3, Vers 2, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir kommen zur nächsten Verszeilung in unserem Christuslied. Christus ist nicht nur das Bild des unsichtbaren Gottes, er ist auch der Erstgeborene aller Schöpfung. Vers 15. Hier geht es jetzt nicht so sehr um die zeitliche Reihenfolge der Geburt. Hier geht es vor allem darum, dass Jesus als Erstgeborener eine besonders hervorragende Stellung innerhalb der Schöpfung hat. Dieses Erstgeburtsrecht war bekanntlich damals noch viel ausgeprägter als bei uns heute. Der Erstgeborene steht rechtmäßig an der Stelle des Vaters. Er übernimmt die Rechte und Pflichten des Vaters. Er bekommt den größten Teil des Besitzes, des Erbes. So hat Christus gerade auch unter der Schöpfung eine herausragende Stellung. eine unvergleichliche Stellung. Und jetzt begründet Paulus das, was er hier sagen will. Es geht um die Frage, warum er überhaupt der Erstgeborene sein kann. Denn in ihm, also in Christus, ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Darin besteht vor allem seine herausragende Stellung. In Christus ist alles geschaffen worden. Er besitzt eine außergewöhnliche und nicht nachahmbare Kreativität. Und jetzt fangen wir an, aufzuzählen in beliebiger Reihenfolge, so wie es uns einfällt. In Christus sind die Menschen geschaffen, sind wir geschaffen worden, sind die Tiere geschaffen, die Pflanzen in ihrer Vielgestaltigkeit, Sonne, Mond und Sterne, die Zeit, die Materie, die Luft, das Licht, das Wasser, die Engel, alles, was lebensnotwendig ist, in diesem wunderbaren Zusammenspiel. Paulus zählt hier noch andere Kriterien auf. Er nennt das Sichtbare und das Unsichtbare, das, was wir mit unseren Augen sehen können und das, was wir mit unseren Augen eben nicht sehen, nicht wahrnehmen können, was aber trotzdem zur Wirklichkeit dieser Welt gehört. Und er zählt im weiteren Verlauf auf, was auch dazugehört. Diese Figuren können nicht ausgeklammert werden, Throne und Herrschaften und Gewalten und Mächte. Um es dann am guten Schluss zusammenzufassen, alles ist durch ihn geschaffen worden. Alles ist zu ihm hin geschaffen worden. Ich kann das, was jetzt dann auch steht, in den nächsten Versen, nicht alles im Einzelnen auslegen. Ich lese einfach mal die Verse 17 und 18. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem. Und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Das ist jetzt mal ein ganz anderer Gedanke, der mitten hineingespielt wird. Er ist das Haupt der Gemeinde, ist also das Haupt unserer Gemeinde hier, aber auch Haupt der weltweiten Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Und dann kommt Vers 19. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen. Und damit möchte ich wieder in den Text einsteigen. Wir fragen ja, wenn wir das so lesen, es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen. Wer ist denn diese ganze Fülle? Ich denke, diese Fülle ist Gott selbst. Anders können wir das nicht sehen, nicht verstehen. Ihm gefällt es außerordentlich, in Christus zu wohnen, in seinem Sohn zu wohnen, in dem, der den Heilsplan Gottes in vollem Umfang umsetzt. Und die beiden sind so sehr miteinander verbunden, dass sie nun mal ganz eng zusammengehören. Sie sind schon zwei selbstständige Personen, zwei eigenständige Personen, aber doch auch wieder von ihrem Wesen, von ihrem Denken her so miteinander verbunden, dass der Vater in seinem Sohn wohnen will. Der Vater bekennt sich zu seinem Sohn. Und das soll nicht nur für eine kurze Zeit so sein, nicht nur vorübergehend. Der Vater will in ihm wohnen. Das ist sein ständiger Aufenthaltsort. Dort ist er zu Hause. Noch etwas gefiel der Fülle, gefiel Gott dem Vater, und das steht in Vers 20. Und damit wird nun endlich auch Karfreitag in unserem Text thematisiert. Es gefiel der ganzen Fülle nicht nur erstens in Christus zu wohnen, das für sich allein ist ja schon höchst erwähnenswert, es gefiel ihr auch zweitens durch ihn alles mit sich zu versöhnen. Es gefiel der ganzen Fülle, alles durch Christus mit sich zu versöhnen. Also alles das mit sich zu versöhnen, was er zuvor geschaffen hat. Der Mensch war durch den Sündenfall Feind Gottes geworden. Er hatte sich von Gott getrennt, von Gott gelöst. Er wollte seine eigenen Wege gehen und ist sie dann auch gegangen. Und damit war er aber auch zugleich dem Tod ausgeliefert. Und dann lesen wir in Römer 5 von uns als den Feinden Gottes, denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Und das ist klar, diese Versöhnung ist überhaupt nur dann möglich, wenn der Sohn Gottes Mensch wird, hier auf diese unsere Erde kommt, um schließlich für uns alle zu sterben. Und in allen diesen Versen wird zugleich deutlich, welch hohe Stellung Jesus hatte. Deshalb ist es eigentlich unbegreiflich, dass Jesus sich so sehr erniedrigt hat. Und Jesus verlässt tatsächlich die Herrlichkeit beim Vater, um alles für uns geben zu können. Weniger wäre zu wenig gewesen. Und das ist dann auch das, was in Philipper 2 steht, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Wenn wir jetzt Kolosser 1, unsere Verse, gelesen haben, dann wird uns erst richtig bewusst, was es den Sohn Gottes gekostet hat, diesen Weg der totalen Erniedrigung zu gehen. Alles das aufzugeben, um zu sterben, um einen qualvollen, einen grausamen Tod zu sterben. Und so lesen wir das ja auch in Jesaja 53 für wahr. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Paulus benutzt hier in unserem Christuslied ein Tätigkeitswort, das wir zuallermeist mit versöhnen übersetzen. Nur bedeutet das griechische Wort eigentlich nicht das, was wir mit versöhnen übersetzen und unter Versöhnung verstehen. Ja, der Gedanke der Versöhnung spielt sicher auch eine Rolle, spielt mit hinein, das ist klar. Aber genau gesehen will uns dieses Tätigkeitswort vor allem sagen, dass hier eine Veränderung stattfindet, dass hier in der Beziehung zwischen Gott und Mensch von Grund auf eine Veränderung stattfindet. Eine völlig unerwartete Veränderung. Diese Veränderung meint einen Tausch, einen Wechsel, der eben noch ganz oben war, beim Vater im Himmel war, der ist nun ganz unten, ganz tief unten, tiefer geht es nicht, bis hin zum Tod am Kreuz. Und alle die, die den Tod verdient gehabt hätten, genau die müssen jetzt nicht mehr den Tod erleiden. Ganz im Gegenteil, sie können endlich aufatmen, sie können leben, ewig leben. Mich beeindruckt das immer wieder, wenn ich an diesen Vers komme, was in 2. Korinther 5, 21 steht. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Jesus kannte für sich selbst, für sich persönlich keine Sünde. Aber Gott hat den, der Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht. Er wurde Sünde in Person, um damit eins zu erreichen, wir sollen Gottes Gerechtigkeit werden. Das ist jetzt ein ganz gewagter Satz, ein Satz, den wir so nicht gedanklich voll erfassen können, aber es geht hier darum, um diesen Wechsel um diesen Tausch. Wer die Gerechtigkeit Gottes sehen will, so sage ich das jetzt mal, der muss uns anschauen, weil wir Gottes Gerechtigkeit geworden sind. Und Paulus beschreibt diesen Vorgang in 2. Korinther 8, Vers 9 mit anderen Worten: Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Frage: Wie ist diese Versöhnung denn nun aber zustande gekommen? Wie ist das möglich geworden? Da steht auch in unserem Vers 20, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn. Jesus hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. Ja, wir haben nun Frieden mit Gott. Jeder, der das glaubt, jeder, der das glauben kann, lebt im Frieden mit Gott, lebt in voller Harmonie mit Gott. Und das bedeutet, dass er sich uns wieder ohne jede Einschränkung zuwendet. Das bedeutet, dass er uns hört, wenn wir mit ihm reden, wenn wir beten. Wir sind nicht mehr im Gegeneinander, gegen Gott, sondern wir sind im Miteinander, mit Gott. Wir sind offen für sein Wort. Frieden gemacht hat er durch das Blut seines Kreuzes. Er hat sein Blut vergossen, seine Seele, er hat sein Leben aufgegeben, er hat sich selbst aufgegeben. Und das alles um unseren Willen. So sehr viel wert waren wir ihm und sind wir ihm. Wenn uns das klar wird, wenn Gott uns die Augen öffnet, dann brauchen wir nur noch Danke zu sagen. Und das mit voller Überzeugung, dann brauchen wir nur noch zu glauben, ihm zu vertrauen, ihm und seinem Wort. Amen. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ich bete noch zum Schluss. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du diesen Weg der Erniedrigung gegangen bist, dass du alles aufgegeben hast um unseretwillen, damit wir Frieden mit Gott haben können, damit wir Leben haben können, ewiges Leben haben können. Wir können das nicht in unsere Worte fassen. Wir sind immer wieder neu bewegt, wenn wir das lesen, wenn wir das hören. Und wir danken dir, dass du nicht aufhörst, uns nahe zu sein, uns immer wieder zu begegnen. Und wir danken dir jetzt auch für das Wort, das wir gehört haben, das wir gelesen haben. Wir danken dir, dass du der lebendige Herr bist. Amen.
2. Korinther 13, Vers 13. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.